Füsin Türetgen ist studierte Architektin und Designprofessorin an gleich zwei Hochschulen, der HFG in Karlsruhe und der Kunsthochschule in Bremen. Dort lautet ihr Lehrstuhl Design and the Future. Ob wir die Zukunft wirklich gestalten können oder die Zukunft uns gestaltet, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Herzlich willkommen, Füsun, im Fantasiemuskel.
Ja, danke für die Einladung, Friedrich und Thorsten.
Ja, wir beginnen ja immer mit einer biografischen Frage. Nämlich, wie bist du zur Kunst, Schrägstrich, zur Architektur, Schrägstrich, zum Design gekommen? Und natürlich jetzt nicht im Sinne des Lebenslaufes, wann du wo, was, wie studiert hast, sondern sozusagen der Kern. Wann passiert das? Warum? Dass du für dich geglaubt hast, das ist das Feld, in dem du tätig sein willst, kannst, musst.
Also ich glaube, es ist eigentlich eine Entscheidung gewesen, die gegen die Architektur war zuerst. Beide meiner Eltern stammen aus Istanbul, haben sich an der Akademie der Künste dort am Bosporus kennengelernt, haben beide dort Architektur studiert, aber auch über die disziplinären Grenzen hinweg studiert. Und ich glaube, der Dialog, der im Haus stattgefunden hat, hat mich eigentlich eher dazu bewegt, gegen diese zwei Festungen anzugehen und nicht Architektur zu studieren, erstmal in eine andere Richtung zu gehen, um dann wieder dorthin zurückzukommen. Ich glaube, das war eine ganz persönliche Entscheidung, auch weg von der Medizin oder Jura, Probleme, vielleicht gesellschaftliche Probleme nochmal anders zu denken und anders anzugehen. Und das Architekturstudium war dann nach 3 Jahren die Entscheidung nach dem Abitur in die Richtung zu gehen. Ich glaube, die eigentliche Liebe war für Kunst und Musik. Das war ganz stark schon da. Und mit dem Architekturgestalterischen, das kam dann später.
Ist die Musik noch irgendwo?
Ja, auf jeden Fall. Also Radio, Podcast oder auch Unterlegungen von Filmprojekten, an denen ich arbeite, am Mixer selbst ausprobieren, viele Dinge experimentell, aber auch natürlich im Umgang mit Instrumenten.
Jetzt lautet dann Lehrstuhl in Bremen, ja, Design and the Future. Mhm. Und ich weiß immer nicht, ob ich sagen will, ja, klar, ne? Oder ob ich sage, boah, ist das hochgegriffen. Es ist ja nur and und nicht Designing the Future. Aber ja, irgendwie schwingt es ja schon mit, dieser Anspruch, wir könnten diese Zukunft gestalten. Und wenn ja, wie und warum Designer und nicht WirtschaftslenkerInnen, PolitikerInnen, GesellschaftswissenschaftlerInnen, die ja irgendwie auch so behaupten, TrendforscherInnen. Ja, was bringt dich zu dieser Anmaßung?
Also die Denomination war natürlich von der Hochschule vorgegeben. Die ganze Professur ist auf 5 Jahre angelegt, von der Petra und Dieter Frese Stiftung gefördert. Das heißt, es ist auch eine Professur, die inspirieren soll, also ein bisschen von außen eingreift in den Kanon und in den alltäglichen Lehrbetrieb. Und sie ist tatsächlich so gedacht, gewisse Design, sagen wir mal, Designschrauben vielleicht aufzulockern, nochmal das Herkömmliche, das Klassische zu überdenken und Design anders zu denken. Also ich glaube, es geht nicht darum, unbedingt die Zukunft neu zu denken, denn ich glaube, die Zukunft ist ja immer ein Möglichkeitsraum, der sich über die Imagination, über unser aktives Handeln und Denken durchaus beeinflussen lässt, aber eben im Hier und Jetzt. Sondern es geht darum, nachzudenken, wie können wir eigentlich die Designlehre verändern. Also wie müssen wir über Design heute sprechen angesichts der gewissen Krisen und Kontexte, in denen wir uns befinden. Also das ist klar. Klimakrise etc., das muss ich natürlich jetzt wahrscheinlich auch alles nicht nennen. Und ich sehe diese Denomination als einen Versuch, sowohl von der Stiftung als auch der HFK Bremen, diesen Dialog in Bremen frei zu führen und auch vor allem weg vom Kommerziellen zu führen. Also eben nicht mit Institutionen, die vielleicht auch durch die Industrie gefördert sind, unabhängig Dialoge zu initiieren und vielleicht auch gewisse Dinge ganz bewusst zu kritisieren.
Das ruft zwei Fragen auf den Plan. Genau. Die erste wäre, welche Schrauben müssen denn gelockert werden? Also du sagst, wir treten ja an, um gewisse Schrauben zu lockern. Das ist vielleicht für die Zuhörenden auch interessant, an welchen Schrauben ihr dreht und welche ihr gerade lockert.
Also Friedrich kann es sicher auch bestätigen. Wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, 72 und 74, sind wahrscheinlich ähnlich ausgebildet. Ich habe danach nochmal eine Doktorarbeit in Visual Culture draufgesetzt am Goldsmiths. Und da fing schon eher das kritisch-investigative an. Aber die Ausbildung, die ich bis dahin genossen habe und die ich auch jetzt immer noch sehe an den Hochschulen, ist doch sehr klassisch. Also der Kanon ist immer wieder der gleiche. Die Referenzen sind immer die gleichen. Und das sind die Schrauben, von denen ich spreche. Und wie ich genau dort eingreife, ist eigentlich durch meine Lehrformate. Also es gibt ein Lehrformat, das heißt Anonymous Was a Woman, in der ich gewisse Lücken im Archiv schließe. Und da folge ich eigentlich der Tradition von Zaida Hartmann mit ihrer Critical Fabulation. Also gehe auch ganz bewusst mit schwarzen, feministischen Schriftstellerinnen mit und ihren Theorien, um zu sagen, okay, was bedeutet das, dass wir Lücken und Stillen, wie sie es nennt, im Archiv haben? Was bedeutet das, dass wir Ausschreibungen in der Geschichte, aber auch in der Designlehre haben? Können wir damit etwas machen? Können wir mit den Studierenden daran etwas ändern? Das wäre die eine Geschichte, die wir versuchen vielleicht zu ergänzen. Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen.
Die habe ich auch noch gar nicht gestellt.
Ach so.
Die zweite Frage war für mich, auch wenn man den ersten vielleicht noch, du noch mal drauf zurückkommst, die Frage des Zukunftsbegriffs, weil du ja in dem Zusammenhang auch gerade gesagt hast, Zukunft ist ja prinzipiell gestaltbar, aber gerade auf, im Hinblick auf das, was du danach genannt hast, Klima, Umwelt, was der Vorgänger im Gespräch Desaster genannt hatte, weil es ja diese Multikrisen sind, wird ja oft gesagt, so richtig gestaltbar ist es vielleicht gar nicht mehr. Wir müssen nur einen Umgang damit finden. Aber was auf uns zukommt, ist ja irgendwie schon eingespeist und gerade gar nicht zu verhindern. Deshalb finde ich schon euren Zukunftsbegriff dann an der Stelle oder deinen nochmal interessant, wenn man von Design und Zukunft spricht.
Also mir fallen da zwei Sachen ein. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Das Anthropozän wurde gecancelt am 5. März. Wir hatten gerade auch ein Gespräch dazu, Sophie Lovell und ich. Das fand ich ganz interessant. Also der Anthropozän-Begriff, gegen den T.J. Demos auch ganz klar vorgegangen ist und gesagt hat, es ist kein symmetrischer Begriff, es ist kein inklusiver Begriff, wurde jetzt tatsächlich, da gibt es einen Artikel dazu in der New York Times, am 5. März von einer Gruppe von WissenschaftlerInnen wurde das gecancelt. So viel dazu. Es gibt also das Anthropozän als Epoche, in der wir uns befinden, gibt es nicht. Das finde ich ganz interessant, wenn man über Gegenwart und Zukunft nachdenkt. Und zum Desaster hatte ich auch in Design etwas gelesen von Paola Antonelli und überlege seither, ob ich auch nur an irgendeiner Stelle mitgehen kann. Sie sagt nämlich, dass natürlich die DesignerInnen nicht so wirklich die Kraft haben, etwas zu gestalten oder die Zukunft mitzugestalten oder das Desaster aufzuhalten. Aber sie sagt, wir könnten es vielleicht verlangsamen. Großes Fragezeichen.
Fragezeichen, weil du glaubst, dass man es nicht mal verlangsamen könnte oder weil du glaubst, dass das kein Desaster ist?
Also natürlich bin ich keine Klimaleugnerin, Klimakrisenleugnerin, das ist klar. Ich glaube, die Rolle der Gestaltung oder der Gestalterin in dieser Debatte gefällt mir nicht. Mhm. Ich glaube, es kommt immer wieder auf dieses Autorendesign, dieses singuläre, wir können etwas dran machen, diese Mastermind-Idee zurück. Ich glaube, wir können das so nicht diskutieren innerhalb einer Disziplin. Ich glaube, es geht immer wieder auf diese disziplinäre Dekadenz zurück. Ich bezweifle es, bin da sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass wir so verwegen sein sollten zu denken, dass wir das selber aufhalten können. Ich glaube aber durchaus an Ansätze, die nicht kommerziell sind, die sozioökonomisch, gesellschaftlich investigativ sind. Ich denke da an Formate wie Forensic Architecture, aber auch an Formate, die nicht so sehr gehypt sind wie Decolonizing Architecture, alles um Sandy Hilal herum. Das Karabin-Kollektiv, die mit indigenen Wissensformen arbeiten oder eben auch mit den Aborigines eine alternative Form Familie aufstellen, so Elizabeth Povinelli, die dann eben mit ihren Smartphones filmen und nicht mit Hightech-Technologie tatsächlich Narrative aufmachen und sagen, okay, und das ist auch die Gegenwart und so müssen wir, wenn wir über more just futures nachdenken, müssen wir auch diese Begebenheiten bedenken. Ich glaube, in diese Richtung geht es für mich, wenn ich von Zukunft spreche und welche Rolle wir als vielleicht auch, im Englischen würde man sagen, Practitioners oder Academics, also über die Grenzen der Akademie hin denkend arbeiten und denken.
Vielleicht könntest du das, was du gerade erzählt hast, nochmal plastischer machen, möglicherweise am Beispiel der Ausstellung Reparative Futurities, die letztes Jahr im Künstlerhaus Stuttgart gezeigt wurde, die ein Kooperationsprojekt war von dir als Lehrende in Karlsruhe und einer Kollegin von der Akademie in Stuttgart und wo ihr euch mit Studierenden oder wo Studierende sich ja auch mit Fragen nach Traumata etc. befasst haben und wo vielleicht auch nochmal klarer wird, was diese Zukunftsfragen sind, jenseits dieses Lösungsparadigmas, Bauen in Lehm, Design mit recycelfähigen Materialien, was ja viele spontan bei Design in the Future unter diesem Lösungsdruck irgendwie vor Augen haben.
Genau, als Grundlage müsste man wahrscheinlich sagen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur in diesen Bio-Labs gedacht werden kann oder Materialnachhaltigkeit, wie du es auch sagst, sondern Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch, wie wollen wir zusammenleben. Und als kleiner Exkurs zu Stuttgart, zu der Zusammenarbeit Künstlerhaus Stuttgart, wie es dazu kam, es war eigentlich so, dass die Eich Plus mich zur Venedig-Biennale eingeladen hat, um mit den Studierenden in ihrem Akademienprogramm bei einem Workshop teilzunehmen. Und eine meiner Praktiken ist eben auch in Anlehnung an Nachhaltigkeit und wie wollen wir zusammenarbeiten und leben, die folgende Idee, dass wann immer ich eine Einladung bekomme, das ist mir heute nicht gelungen übrigens, ich habe es noch versucht last minute, jemanden einzuladen, die oder der vielleicht oder they keine Einladung bekommen hätten. Also normalerweise tauche ich immer im Doppelpack dann auf mit jemandem und in Venedig habe ich Heba Amin eingeladen, mit mir zusammen einen Beitrag zu leisten und ich komme gleich von Venedig auf Stuttgart. Und wir haben dann eine Woche vor Ort in Venedig mit den Studierenden eben der Idee und dem Konzept von Octavia E. Butler Speculative Fiction folgend einen Kommentar sozusagen verfasst zu diesem Open for Maintenance Projekt. Und dieses Venedig-Projekt war sehr wichtig, denke ich, für Studierende, aber auch als Praxis, weil das ganze Venedig-Projekt natürlich unter dem Namen Laboratory of the Future lief. Also so verschränkte sich dann wieder die HFG Karlsruhe mit Bremen und der Akademie in Stuttgart, an der Heba lehrt. Und diese Biennale war ja kuratiert von Leslie Loco. Und da wir eben dort auch sehr gut zusammengearbeitet haben, hat sich Heba dann wiederum darauf eingelassen, mich einzuladen, als sie eingeladen wurde ans Künstlerhaus Stuttgart von einem amerikanisch-jüdischen Direktor damals, der jetzt wieder zurück in Los Angeles ist, darüber nachzudenken, was eigentlich dort passiert. Das Künstlerhaus Stuttgart, wie ihr ja vielleicht wisst, gehört eigentlich einer jüdischen industriellen Familie. Und das geht jetzt in einem Projekt von Maria Eichhorn darum, kann man dieses Eigentum wieder zurückgeben oder nicht? Da gibt es sicherlich dann einen interessanten Rechtsstreit dazu. Es gibt ein Projekt dazu von Maria Eichhorn. Und wir haben unser Seminar in diesem Gebäude abgehalten. Wir haben uns dort getroffen, zweiwöchentlich, über die Akademien hinweg und haben überlegt, was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten Reparative Practices? Was heißt das, über eine Nachhaltigkeit in dem Fall auch nachzudenken? Und in Anbetracht vom 7. Oktober waren das dann auch ganz interessante Diskussionen, ne? Landaneignung, wem gehört was? Wie müssen wir über Eigentum nachdenken? Was bedeutet das, wenn Maria Eichhorn eine Plakette anbringt am Künstlerhaus? Man könnte jetzt noch ganz viel darüber sprechen, was diese Praktiken bedeuten. Aber was wir gesehen haben mit den Studierenden ist, dass es sehr großes Interesse gibt, erstmal darüber nachzudenken und sehr viel Neugier, weil sie diese Dinge nicht wissen. Also dieses Verschränken wieder von archivarischer Recherche, Materialrecherche an einem ganz konkreten Ort auch zu arbeiten, also das Lokale auch in Anbetracht dessen, was dort herrscht, ganz genau zu beobachten, kombiniert mit kritischer Theorie und vielleicht auch dem Schreiben von Geschichten, hat sehr viel ausgelöst bei den Studierenden. Das ist gerade für die Studierenden, die aus dem Designbereich kommen, ein Novum. Und ich müsste vielleicht eine Sache noch hinzufügen. Wir haben in Karlsruhe ein Curriculum, das ist transdisziplinär. Sprich, wenn ich dort als Professorin ein Seminar lehre, dann kommen Studierende von Ausstellungsdesign, Szenografie, Produktdesign, Medientheorie und hast du nicht gesehen, Kommunikationsdesign zu uns ins Seminar. Das heißt, wir sind disziplinübergreifend, eine disziplinübergreifende Gruppe im Seminar und behandeln dann vorgegebene Themen oder Themen, die wir uns zusammen erarbeiten.
Wenn du sagst, hat sehr viel ausgelöst oder wir haben da sehr viel erreicht, kannst du da Reaktionen oder Erkenntnisse schildern?
Ich glaube, ich würde ungern für die Studierenden sprechen, aber es gab Kommentare, dass Venedig und das Künstlerhaus Stuttgart durchaus auch so ein bisschen Life-Changer waren wenn man Life-Changer vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt sieht, dann könnte man sagen, es hat sie durchaus sehr beeinflusst, über ihre eigenen Ansätze nachzudenken, wie sie vielleicht auch dann ihre Diplome aussuchen. Also das habe ich durchaus gesehen, dass Studierende, die in diesen Seminaren waren, jetzt auch ganz, ganz andere Diplomarbeiten, Diplomthemen aussuchen. Ich hoffe, es ist nicht zu vage, aber das ist so ein direkte Auswirkung, die ich durchaus sehen kann.
Du hast ja gerade beschrieben, dass du es dir zum Prinzip gemacht hast, wenn du eingeladen wirst, jemanden mitzubringen, der sonst sozusagen vielleicht nicht gehört werden würde oder nicht an dem Ort gehört werden würde. Du hast auch in der Frage davor über das Autorendesign, das du ablehnst, gesprochen. Und das führt mich zu einer Frage, die vielleicht sozusagen ein bisschen kompliziert ist, an die ich mich jetzt rantasten muss. Ich habe mich in der Vorbereitung, habe ich nochmal nach dir gegoogelt und bin auch auf die deine fürstentyretken.com Webseite gestoßen und habe gesagt, Moment, wieso, die ist ja völlig veraltet, ja. Hat Füssen nichts mehr gemacht oder macht die so viel, dass sie keine Zeit hat, da sozusagen Sachen draufzupacken, und beim dir zuhören habe ich mir gedacht, okay, nein, vielleicht ist es ja auch Absicht, nicht mehr arbeiten sozusagen in diesem Modus, in dem ich zum Beispiel noch voll lebe, unter seinem Namen zu labeln.
Genau.
Ja, aber es muss diese Absicht ja mal gegeben haben, sonst hättest du nicht diese Webseite angelegt und aufgebaut, die dann irgendwann sozusagen ausläuft. Da würde mich also interessieren, wann war dieser Shift, ja, in dem Selbstbild, in der Selbstwahrnehmung, wann wurde das zur Praxis? Und dann fortsetzend die Frage, könnte man vielleicht sogar so weit gehen, dass deine Lehre deine künstlerische Praxis ist? Ne, weil das fiel auch eben sehr oft, wenn so von Practice, Practitioners or Academics, das floss so ineinander. Also ist vielleicht Lehre deine Praxis, und wenn dem so wäre, wann ist das passiert?
Sehr gute Frage. Also die Webseite ist tatsächlich im World Wide Web im Archiv, und die kann man eigentlich auch schließen. Die wird immer dann aktuell und notwendig, wenn du eingeladen wirst zu gewissen Foren etc. Ist aber auch okay. Also da kann man auch sagen, die ist jetzt so, wie sie ist, und die ist auch nie vollständig. Die wird wahrscheinlich auch irgendwann jetzt aufgearbeitet und aktualisiert. Wenn es darum geht, über Webseiten nachzudenken, dann denke ich, ist Instagram zum Beispiel auch das schnellere Medium natürlich. Aber tatsächlich spielt es überhaupt gar keine Rolle für mich. Was für mich durchaus eine Rolle spielt, ist das Schreiben, das Vortragen und das Filme zeigen. Also das ist natürlich dann meine Doktorarbeit on the most, die ganz bescheiden on the most powerful catalyst on the planet heißt und die auch mehrfach publiziert ist in Form von Filmen. Also da müsste man dann vielleicht sagen, gut, das müsste sich dann hier verschränken. Die Filme müssten alles auf die Webseite. Aber ganz ehrlich, ich habe da gar keine Zeit dafür. Also seit ich in Karlsruhe angetreten habe, und das war auch nicht ganz einfach, was wir dort alles erlebt haben, ist für mich immer der Slogan, wer hat schon Zeit, eine Website zu aktualisieren? Ich habe sie nicht. Es ist für mich auch nicht das spannendste Medium. Ich habe auch diese Eitelkeit nicht, mich dort darzustellen. Die viel interessantere Frage ist tatsächlich, ist die Lehre eine Praxis? Auf jeden Fall für mich. Also die Lehre ist sicherlich eine der Säulen meiner Praxis. Und die andere Praxis für mich ist durchaus, diese Doktorarbeit und alles, was daraus folgt, zu veröffentlichen und das wieder immer wieder einzubauen. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal den von dem Forensis-Artikel gehört habt, 2014, das war in Steinmann Press, eine der Key-Text, würde ich sagen, Schlüsseltexte in dem Forensis-Buch. Da geht es also um Toxic Torts, also um die Verhandlungen, ob jeder New Yorker oder jede Person in Lower Manhattan eigentlich geschützt hätte werden sollen vor der giftigen Luft sozusagen. Und zieht sich weiter bis hin zu dem letzten Text, den ich im Umbaujournal auch, also immer nur natürlich ein Ausschnitt eines Kapitels meiner PhD-Arbeit veröffentlicht habe. Und da geht es um eine seltene Erde, Neodymium, in diesem Text schaue ich mir an, wie Neodymium nicht nur in der ersten Beschleunigung der Bildung von anorganischem Material mithelfen kann, in Vulkanen, also in der Ursuppe sozusagen, als ein Element, aber auch als das gleiche Element, das sehr entscheidend ist, wenn wir über die Backbones über unserer digitalen Welt nachdenken. Also Neodymium findest du in jedem Magnet Drive sozusagen. Entschuldigung, ich spreche über diese Dinge im Englischen. Und du hast immer auch Neodymium als Element, als seltene Erde, um digitale Körper auferstehen zu lassen auf deinem Bildschirm. Deswegen würde ich sagen, dass meine Praxis im Publizieren ist, im Schreiben, im Medium, das ich dann dazu noch brauche, um ein Projekt zu beschreiben, und die Lehre aber auch auf jeden Fall mit Teil dessen ist. Und dann natürlich kleinere kollektive aktivistische Tätigkeiten, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt auf Webseiten veröffentlichen möchte.
Vielleicht springen wir nochmal in das DIS-Thema rein, was auch super spannend finde. Du hast es ja eben sozusagen umrissen, es geht um eine seltene Erde, es geht darum, wo und wie die abgebaut wird, und man könnte auch sagen, das ist ein Wirtschaftsthema. Du guckst dir das ja nicht als Wirtschaftswissenschaftlerin an, sondern als Fragezeichen, Architektin, Fragezeichen, Zukunftsdesignerin, Fragezeichen. Also wie guckt man sich so ein Thema an, warum ist das wichtig? Fließt natürlich für uns klar den Bogen zu Designing the Future, aber in welcher Art guckt man sich so ein ökonomisches Thema an, wenn man aber keine Wirtschaftswissenschaftlerin ist und auch keine Geologin und auch keine Materialforscherin?
Ja, also dazu sollte ich vielleicht eigentlich sagen, ich habe Sozioökonomie tatsächlich studiert vor Architektur und vor der visuellen Kultur. Ich schaue mir das Thema eigentlich immer wieder aus den verschiedenen Disziplinen an, schreibe sehr, sehr gerne und vermische mehrere Methoden. Das ist der eine Ansatz. Natürlich bin ich keine Wirtschaftswissenschaftlerin, das ist ganz klar, ist auch gar nicht Ziel. Es geht um diese Radical Active Imaginaries of the Now, was zum Beispiel auch die Künstlerin Caitlin Berrigan sagen würde. Es gibt auch noch ein sehr schönes Buch, Pleasure Activism, da könnte man auch mal reinschauen. Aber ganz kurz, um zu sagen, was es eigentlich geht in dieser Arbeit, es geht darum, einer sehr Deleuze-Guattarian Idee zu folgen, nämlich dem Panmetallismus, zu sagen, Metalle sind die Katalysatoren aller Materie. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann habe ich in jedem Kapitel eine Protagonistin, eine Materie, mit der ich gewisse Ereignisse erzähle. Ich bin auch nicht die Erste, die das macht. Das Ganze baut auf Deleuze und Guattari an. Das sind sehr viele Männer, die ich jetzt zitieren werde. Aber auch Reza Negarestrani, der natürlich für seine Theory Fiction bekannt ist. Es baut auch auf Elizabeth Povinelli's Geontologies auf. Aber vor allem baut die Struktur meiner Arbeit in Ansätzen auch auf Primo Levis Buch The Periodic Table. Für diejenigen, die Primo Levi nicht kennen, Primo Levi hatte eben auch mehrere Hüte auf, könnte man sagen, positiv ausgedrückt, hat leider den Holocaust erlebt, aber ihn glücklicherweise überlebt, ist Chemiker gewesen und hat dementsprechend die Kapitel anhand seiner Erlebnisse und Ereignisse einem gewissen Material, einer Materie zugeordnet und das so aufgespannt. So schreibe ich über meine vier Protagonistinnen auch und erzähle meine wichtigen Geschichten, die von Terraforming, Geoengineering bis hin zu eben Ground Zero gehen. Und dieses Ground Zero Event gucke ich mir als nicht als viel mediatiertes Ereignis an, sondern als Umweltkatastrophe. Das ist ganz wichtig. Und wenn du zu der Methode zurückkommst, dann kannst du eigentlich diese Art von komplexen Ereignissen nicht aus einer Perspektive mit einem Wissen, mit einem Fachwissen erzählen. Es braucht immer wieder die Anlehnung an andere Wissenschaften. Ich muss mit sehr vielen Menschen sprechen, um und sehr viel lesen, um diese Geschichten erzählen zu können. Dazu gehört auch Anwälte, Aktivistinnen in New York, Firefighters, Eltern und so weiter, also aber auch Architekten. Und also ich muss mit sehr vielen Gruppen sprechen, um mir dieses Wissen anzueignen, aber auch in die Archive gehen, um dann diese Lücken wieder zu füllen und die Geschichte neu zu erzählen. Also so gehe ich daran. Und ich glaube, dieses Interesse, so zu arbeiten, ist eigentlich ganz sichtbar schon in meiner Entscheidung von der Architektur und Urban Studies später zu Visual Culture ins Goldsmiths zu gehen. Also mir fehlte damals der Ansatz, auch ein bisschen über diese Grenzen hinauszudenken. Und ich war sehr froh, als ich dann in London angekommen bin und wir an diesem Tisch, an diesem Roundtable, an dem ja dann auch später Forensic Architecture entstanden ist, mit anderen Menschen aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern und sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen gewisse Themen aufzuarbeiten und zu diskutieren. Ich hoffe, das macht als Antwort dann auch Sinn und gibt etwas Überblick, woher es kommt.
Ich hätte, glaube ich, sozusagen eine sehr kleine Detailanmerkung, also die in mir rumort. Primo Levi hat ja Suizid begangen. Insofern würde ich nicht davon sprechen, dass er den Holocaust überlebt hat, Fragezeichen, ne? Weil ich glaube, ja, sein Suizid, ja, mit der Holocaust-Erfahrung eng verknüpft ist. Und es, ja, wirkt, glaube ich, sozusagen die Thema Traumata, an denen du ja auch arbeitest, halt, genau, viele, viele Jahre nach. Ne?
Slow, also da wären wir auch wieder bei der Slow Violence. Ne? Du überlebst etwas. Die Frage ist, ob deine Seele das überlebt und ob du mit diesen, genau, Erinnerungen
physisch überlebst. Du das, ja.
Genau, physisch überlebst, meinte ich natürlich. Danke für die Anmerkung. Genau. Also es war keineswegs zynisch gemeint, sondern physisch überlebt. Und was es natürlich mit deiner Seele macht, ist ein großes Fragezeichen.
Ich fand die Herangehensweise, wie du es gerade beschrieben hast, das hat sehr geholfen, das zu verstehen und macht es natürlich auch direkt sehr neugierig, denn Gegenwartsdiagnosen kranken oder bemerken ja auch, dass es daran krankt, dass man die ganzen Perspektiven gar nicht mehr in den Blick nehmen kann, weil eben jeder aus seiner Perspektive drauf guckt und das Wissen viel zu hoch ist, um diesen Überblick noch zu bekommen. Wie ist deine Erfahrung, das gelingt dir in diesen, also sind es dann Mikrofragen und mit wem, also vernetzt du die dann auch untereinander oder wer nimmt sozusagen deine Perspektive dann mal? Bist du eine Vernetzerin dieser verschiedenen Forschungsrichtungen oder was ist dein?
Meinst du auch an der Akademie oder auch?
Ja, überhaupt in dieser Dissertation, über die du gerade gesprochen hast.
Also ich glaube, die Dissertation wurde sehr, sehr gut aufgefasst. Das ist also in den Kreisen derjenigen, die auch sehr viel lesen und selber auch praktizierende Künstlerinnen sind, kommt das gut an. Da muss ich, glaube ich, nicht viel machen. Es wurde aber durchaus auch als originelle Idee gesehen. Anders verhält es sich an den Akademien, an denen ich beginne, die sich dann vielleicht eher klassisch aufstellen. Da bin ich dann immer so ein bisschen die Störerin. Also es ist so, was will jetzt die Person eigentlich hier sagen, wenn sie von Alternativen spricht wie Kara Bing, Dark Ecology, California Land Grab. Also das sind dann kommt erstmal die Frage, was hat das mit Design zu tun? Ne? Also das sind die Fragen, die wir auch kennen und dann muss man langsam das erläutern. Ich glaube, da ist man so immer in so einer Funktion des Mediatieren, Moderieren, Facilitaten. Man muss immer wieder Leute von außen einladen. Die Verständigung ist sehr wichtig. Bei den Studierenden habe ich gemerkt, die sind sehr offen. Also das ist, die sind dankbar für diese neuen
Denkweisen
und Ansätze. Und sie sind teilweise, muss ich auch sagen, weil sie sich eben auch mit queer, feminist, alternativen Praktiken selber beschäftigen. Da müssen nicht erst wir ankommen als Profs. Die sind da teilweise auch schon sehr, sehr gut selber affin mit diesen Theorien, die brauchen uns dann eher als so ein bisschen so ein nicht so ein Vorbild, aber sie müssen schon auch sehen, dass diese Leute existieren. Es gibt ja dieses berühmte Gedicht, I wish for a dyke as a president, dieses Kunstmanifest. Und das kommt immer wieder bei jeder Rektorenwahl auf. Das hängt dann irgendwo als Banner bei uns im Haus und dann merkst du auch, okay, die Ansätze sind da. Die Frage ist immer wieder, werden diese Designing Otherwise Ansätze und das Design Andersdenken, werden sie auch verstanden von allen Lehrenden. Also für mich ist immer die Frage nicht, welche Rolle ist meine, sondern wie können wir auch die anderen davon überzeugen, dass wir ganzheitlicher denken müssen.
Also ist es ein Generationenkonflikt?
Sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Mhm. Ich glaube, es ist eher eine Frage des sich Öffnens für andere, eine alternative Wissensproduktion.
Naja, und wenn man das 25 Jahre anders gemacht hat, wird wahrscheinlich schwerer. So, ja. Ist vielleicht kein Generationenkonflikt.
Ich glaube, man darf es auch nicht stereotypisieren. Also ja. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die alles per se ablehnen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht daran, dass Generationen sich verschließen, um vielleicht mal die Ellipse zu schließen. Ich hatte ja vorhin erzählt, meine Eltern, Jahrgang 44. Ich kann mich mit meiner Mutter, die dieses Jahr 80 Jahre alt wird, wunderbar über diese Ansätze unterhalten. Ich glaube, es ist immer eine ganz persönliche Entscheidung, wie weit man mitgehen möchte. Und man darf auch niemanden zwingen. Aber ich sehe, das hat mit dem Alter eigentlich nichts zu tun. Und wenn wir eine Zukunft zusammen gestalten wollen, dann müssen wir einfach miteinander reden. Dieses Nicht-Miteinander-Reden führt ja gerade auch, das sehen wir auch ganz klar, zu einer Polarisierung in der Gesellschaft, die ich auch nicht möchte. Also es geht nicht darum, den Leuten irgendwas überzustülpen, sondern wirklich auch zu sagen, schau mal, es könnte auch anders gehen. Wie wäre es denn, daraus einen Mix zu finden und das nicht abzulehnen? Das wäre für mich, also die Zukunft zu gestalten, Friedrich, um dann auf deine Frage zurückzukommen, ist für mich auch sehr dialogisch. Mhm. Sie muss also eine Polyphonie auch zulassen und man muss sich auf etwas verständigen können. Vielleicht ist es The Commons etc. etc. Da gibt es viele Beispiele, auch in der Praxis, denke ich.
Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage oder Thorsten, Entschuldigung.
Ja, ich würde direkt daran nochmal anschließen, weil ich finde natürlich auch, dass die Spaltung und wir müssen miteinander reden, sehr, sehr wichtige Themen sind. Und deshalb würde ich dich gerne nochmal fragen, welches Rezept oder welchen Vorschlag hättest du, dass man wieder miteinander redet? Denn das Gefühl, dass man sich eher Meinungen über soziale Medien an den Kopf wirft, ist ja eher vorherrschend. Und ich sehe gerade nicht, obwohl ich auch das sehr gerne anders hätte und versuche, das an verschiedenen Stellen anders zu machen. Aber was ist dein Rezept, dieses Gespräch überhaupt in Gang zu bringen, denn das ist ja auch ein Raus aus gewissen Bequemlichkeiten.
Also
Lust machen drauf, aber wie? Also vielleicht hast du ein Rezept.
Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich bin nicht vermessen genug zu sagen, ich habe das Rezept. Ich glaube, es sind viel, also um ganz ehrlich zu sein, es sind viele Streitgespräche auch. Aber ich glaube, davon habe ich sehr viel, die Energie, hartnäckig weiterzumachen und diese Gespräche zu suchen und nicht locker zu lassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und sich nicht in diesen Social Bubbles, die am Ende dann auch zu Brexit und zur Wahl von Trump etc. geführt haben, sicher zu fühlen, sondern wirklich kritisch darüber nachzudenken. Also was hat AI, was haben BOTs mit Demokratie zu tun? Wir müssen auch über diese Technologien nachdenken. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, dieses Laboratory Dark Ecology, die beschäftigen sich mit Race, Technology und Klima. Also das heißt, genau da sind die Ansätze und sie gehen davon aus, also sie basieren ihr Denken in Toni Morrisons Schreiben von 93 und sagen, die westliche Hemisphäre ist ein Geisterhaus auf einem gestohlenen Land mit der Arbeitskraft von gestohlenen Leben erbaut. Wenn du sowas natürlich jetzt so platt dahin wirfst, dann kannst du erstmal damit rechnen, dass du
klassischer Insta-Post, ne?
Genau, dass du Gegenwind bekommst. Aber das muss man natürlich ein bisschen smarter machen und diese Gespräche führen. Ich denke, die Gespräche werden durch Projekte und Vorstellungen an der Akademie geführt. Und eine Freundin von mir hat ja auch mal ganz klar gesagt, wenn nicht streiten an der Akademie, dann wo? Also Akademie kommt ja vom Wort streiten. Es geht natürlich darum, wie wir uns streiten. Ne? Also nicht in der Presse, sondern untereinander unterhalten. Ich glaube nicht, dass ich ein Rezept habe. Ich glaube aber, dass es Ansätze gibt. Ich glaube zum Beispiel nicht an das kommerzielle Design Thinking. Da gehe ich mit Sophie Lovell mit, die von Food Thinking spricht. Ich glaube, es geht darum, Awareness zu kreieren, mit Leuten zu sprechen und einfach weiter die künstlerische Praxis hartnäckig zu verfolgen. Mehr kannst du eigentlich nicht machen, in meiner Ansicht nach.
Ja, liebe Füssen, vielen Dank. Ich würde aber noch interessieren, weil wir das ja alle fragen in unserem Podcast, was Sie mit Ihrem Fantasiemuskel machen, ob Sie einen haben, Oder ob du kein Training brauchst, weil du eh in deiner Auseinandersetzung mit Design, mit Kunst, mit gesellschaftlicher Realität sozusagen genug Anregungen hast. Ja, das ist sozusagen die große Frage, wie gibt's ihn, braucht man ihn, musst du ihn trainieren, können andere ihn trainieren, was machst du mit deinen Studierenden, um ihn zu stärken?
Und wo sitzt er?
Und wo sitzt er?
Ja, genau. Der Fantasiemuskel, das hattest du ja angedeutet, sehr schöner Name übrigens. Wo verortet sich die Fantasie? Gute Frage. Ich hoffe, ich habe davon viel. Und ich glaube, für mich ist das Fantasie verbunden sehr viel mit spielerischer Natur. Und ich glaube, davon habe ich sehr viel. Und das habe ich mir hoffentlich nicht nehmen lassen, trotz der ganzen Hochschulpolitik, trotz des ganzen Stresses, Träumen verspielt, an Dinge auch ranzugehen oder auch in a playful way Konzepte zu entwickeln, gefällt mir sehr gut. Und das andere ist natürlich auch mit den Studierenden zu lernen. Also ich glaube, die Studierenden helfen sehr viel, aktiv und adaptiv zu bleiben. Wenn es ein Muskel wäre, wo säße der? Wir haben während Corona viel von Vagus gesprochen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich am besten in Wort und Gesang und im Zeichnen ausdrücken kann. Ich würde wahrscheinlich das irgendwo im Körper ansetzen, in einem Bereich, in dem man quasi die Stimme bildet. Da ist bei mir sehr viel auch mit Fantasie machbar, also im spielerischen Sinne auch durch die Stimme. Des Kolorierens. Ich könnte es euch nicht beantworten. Also ich muss jetzt auch wieder spekulieren hier.
Der Fantasiemuskel bleibt Spekulation.
Ja, ist glaube ich auch Speculative Fiction. Genau.
Ja, liebe Füßhund. Ja, schade, dass du nicht gesungen hast heute. Ja, die Seite kenne ich von dir nicht.
Ja, wir haben noch 2 Minuten.
Ja, genau. Es ist natürlich auch ein bisschen aus unserer Kultur, wenn wir in Istanbul uns an einen Abendessenstisch setzen, dann ist natürlich auch immer mit den Messe zusammen. Oder Röcke gibt es natürlich auch immer Musik. Also es ist natürlich so ein Kulturkolorit, das dazu kommt. Kann man jetzt vielleicht auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, wenn musische Begabung da ist und Interesse, dann ist es natürlich auch ein Ort, an dem man das sehr schnell finden kann.
Ja, was für ein schönes Bild. Zum Abschluss, liebe Füssen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke euch.
Vielen lieben Dank.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.